Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Ja, die US Open stehen vor der Tür. Aber ja, wie ihr es von uns kennt, haben wir auch mit der Challenger Corner wieder eine ganze Menge am Start. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder der Macher von TennisTourTalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Tschüss, Andreas.
Nicht schlecht. Du warst letzte Woche mal wieder in Sachen Challenger unterwegs. Und wir haben ja jetzt lange Zeit über Sandplatztennis, über die Bundesliga gesprochen etc. Letzte Woche gab es ein Challenger in Europa, was durchaus eher untypisch ist draußen auf Hartplatz.
Ja, genau. Also wir haben nicht so viele Challenger-Hartplatz-Turniere in Europa. Es gibt ja ein paar, die in Spanien stattfinden, auch um diese Jahreszeit, Vorbereitung auf die US Open. Da gibt es immer ein Turnier in Segovia und in Pozo Blanco. Und dieses Mal waren es die Kozerki Open, die also in Polen stattgefunden haben.
Grodzisk Mazowiecki, so heißt der Ort, wo die Kozerki Open stattfanden. Ich habe ein paar Fotos gesehen und ich habe auch das ein oder andere Match gesehen. Das ist eine coole Anlage, gerade der Center Court gefällt mir gut.
Ja, das ist eine Riesenanlage in the middle of nowhere. Diesen Ort, den du gerade wunderbar ausgesprochen hast, ist der nächstgrößere Ort. Da findet das Turnier eigentlich gar nicht statt. Es findet tatsächlich in diesem Village, Dorf, muss man sagen, Kozerki statt. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner. Ich habe sie nicht gezählt, aber im Endeffekt wird dieser Ort dominiert von dieser riesigen Tennisanlage, wo also Hartplätze existieren, wo es aber auch Sandplätze gibt. Da hat parallel auch irgendein Jugendturnier stattgefunden. Also eine Rieseninfrastruktur mit Hotel auf der Anlage, mit Fitnessanlage auf der Anlage, mit Restaurant auf der Anlage, Swimmingpool, Freizeitmöglichkeiten. Also das ist im Endeffekt eine Riesenakademie, die zum Teil auch, so habe ich das verstanden, vom polnischen Tennisverband genutzt werden soll als Base, als Leistungszentrum. Also es ist so eine, ja, weiß ich nicht, vielleicht so eine halbstaatliche beziehungsweise halbföderale Geschichte, die eben die Federation dort mit betreiben soll und wo die polnischen Spieler dann eben auch trainieren. Also beispielsweise Kamil Majczak trainiert dort, der bei dem Turnier dieses Mal nicht mit dabei war, aber der eben an diesem Stützpunkt eben auch ansässig ist. Und ja, es ist eigentlich alles da, was Tennisspieler benötigen, was vor allem auch Profi-Tennisspieler benötigen. Aber es ist natürlich eben nicht in irgendeinem Umfeld, wo jetzt draußen herum viele Möglichkeiten sind, Bars oder Restaurants oder eben ein städtisches Umfeld, sage ich mal. Da muss man eben in diesen Ort fahren, der, naja, ich würde mal sagen, so ungefähr 5 Minuten mit dem Auto entfernt liegt. Warschau dann als nächstgrößere Stadt, die ist dann ungefähr 30 Minuten Fahrzeit entfernt.
Dann wissen wir jetzt auch, wo wir uns befinden, nämlich in Polen und in Kozerki, / Grodzisk Mazowiecki. Und du hast wieder eine Reihe an Interviews mitgebracht. Und wir haben das Feedback von euch gehört. Es geht dann darum, das ist nicht, da sind zu viele Hintergrundgeräusche und so. Florian hat tatsächlich aufgepasst, dass es nicht zu viele Hintergrundgeräusche gibt. Es tut uns leid, es ist zwischendurch einfach nicht anders machbar. Es werden dann auch kurzfristig Interviews angesetzt. Aber wir wollen euch natürlich immer, immer wieder dann solche Interviews bringen, weil die dann nämlich auch eine ganze Menge an Mehrwert bringen. Und hier haben wir dann auch wieder einige Interviews mitgebracht. Und wir fangen an mit einem, ja, vielleicht Challenger-Liebling gerade im Moment, und das ist Benoit Paire. Benoit Paire hat in den letzten Jahren durchaus immer mal wieder für Aufsehen gesorgt, durch natürlich seinen unglaublichen Bart, für den er einen eigenen Sponsor hat, für sein natürlich auch extravagantes Spiel, für sein Verhalten auf dem Platz, vielleicht auch ein bisschen auf neben dem Platz. Hat allerdings hier beim Challenger-Turnier in Grodzisk Mazowiecki in Kozerki hat er gespielt. Er ist relativ früh ausgeschieden und er hat dann im Interview mit Florian dann auch bekannt gegeben, dass dieses Jahr gar nicht so richtig gut gelaufen ist. Das hört ihr hier.
Yeah, first of all, Benoit, how are you? Do you feel physically you're okay?
I feel okay.
Yeah.
Not my best for sure, but I feel better. I had a lot of injection in my knees this year. It was not easy for me, so that's why I try to come back, try to practice without pain. So first it's a very good sign. And now let's try to win some matches to get confident before US Open.
How would you rate your season so far? It's almost,
Maybe the worst. Not about my game, it's more about my body. I had two injections in my feet at the beginning of the year.
Okay.
It was not easy, and then after that I played soccer and injured myself with my knee. So it was 2 weeks before Roland Garros, so now I feel better. I don't feel the pain, as I said, and to be honest, I'm very happy to be here. It's the first time for me. I'm going to try to win matches. It's important for me to come back on the ranking. My goal is to beat Open Red, so I have to win matches. And why not to start here with a title.
And your first impression of the tournament, of the venue?
No, it's very nice. Very nice. Very happy to be here. Everything is on the same side. We have the hotel, we have the restaurant, we have the court. So everything is good to play tennis. And that's why I'm happy. I'm going to train a lot and try to do my best to win the title. And let's see, maybe I can get confidence and I can go back on my best level.
Did you also watch some sports over the last couple of weeks? The Paris Olympics, I think, must be a highlight.
Yeah, even for France, it was a very good Olympic Games, and we won a lot of gold medals. It was very nice, very interesting to watch other sports, not so famous sports like ping pong, like I don't know to say tir à l'arc.
Yeah.
But it was very nice to watch, and all the French did very well, so I'm very proud of it.
So you have been on the tour for many, many years. And how do you spend a week like this on the Challenger Tour when you're not on the court? How do you spend your time off the court?
No, to be honest, I like to enjoy. I know some French guy here, so I have some time with them. And the good thing is we have the court close to the room, close to the hotel, so it's very good because we can practice, we can enjoy, we can do the best for the tennis. And for me, I'm going to try to enjoy a little bit at the pool also.
And I think you've played Timofey Skatov in the first round. Do you know him? Have you met before?
Yeah, we met before. He beat me one time on clay 2 or 3 years ago. It was a tough match. I lost in 3 sets, I think. But no, I feel confidence. I think if my game is good and if my body, like, I don't feel any pain, I think I can beat him, and it will be for sure a tough match, but I feel confident, and I'm going to try to do my best.
When you're on court now, do you feel any pain? Do you have to take painkillers, or how does it work?
Not anymore, so that's why I'm happy. First, I took some anti-inflammatory during all my career, and now, because I stopped for a few weeks, I feel much better. I don't feel any pain, and that's why I'm happy to be back on court. Okay, physically, I'm not my best. I don't know what to say in English, but I feel like normal.
Yeah, okay. And maybe a last thing about your shirt. Is it a special one for you?
No. I did my own brand with Celio, my sponsor. Mm-hmm. And we did a collection for me, but it was last year, and it was very nice. So I have the print.
Perfect. Thanks a lot. Enjoy your time.
You're welcome. Thank
Thanks,
you.
Thanks, Benoit.
Ja, Benoit Paire gegen Norbert Gombos ausgeschieden. 4-6, 7-6, 7-6 am Ende für den Slowaken. Ich kann mir vorstellen, wie Benoit Paire nach dem Match dann zufrieden war.
Ja, das Interview hat ja im Vorfeld des Turniers stattgefunden. Man hat da so einen kleinen PR-Termin, würde ich mal sagen, mit Benoit Paire gemacht. Und das war ganz nett, weil er eben...
Ein PR-Termin mit Benoit Paire.
Ja. Es kommt gleich noch einer, warte, weil er war wirklich wie gewohnt sehr relaxed unterwegs. Ne? Ich habe das dann auch beschrieben als entspannter Benoit Paire, da er eben sehr leger gekleidet natürlich unterwegs war. Auch er hat ja auch einen eigenen Ausstatter, was mir gar nicht so bewusst war, wo er eben auch eine eigene Kollektion hat, was er auch in dem Interview dann gesagt hat, wo eben dieses Orper draufsteht. Und meiner Meinung nach ist das eine Anspielung auf Orper, was französisch eben bedeutet wie herausragend oder außergewöhnlich. Ne? Und das eben natürlich in Verbindung, du hast schon gesagt, mit dunkler Sonnenbrille, mit seinem Rauschebart natürlich, alles was dazugehört, und ist da sehr entspannt über diese Academy, diese weitläufige Anlage dort eben auch geschlendert. Und er hat sich sehr, sehr angriffslustig eigentlich gezeigt, das hat er ja auch in dem Interview gesagt. Er fühlt sich jetzt wieder gut, er ist jetzt wieder fit, er hat die Saison eigentlich kaum Matches gewonnen, wenn man sich das anschaut. Er hat sehr, sehr viele Erstrundenniederlagen gerade in den letzten Wochen und Monaten dann auch hier für ihn eingeprasselt, auf ihn eingeprasselt. Und jetzt sagt er, er hat das aber auch etwas damit zu tun, dass er eben Verletzungen gehabt hat, und jetzt geht es eben darum, ohne Schmerzen weiter zu spielen. Und er hat dann eben gesagt, ja gut, dann gewinne ich halt dieses Turnier so ungefähr. Er war eigentlich einen guten Start hingelegt, aber er hat dann auch ein wenig Pech gehabt, muss muss man sagen, denn gegen Norbert Gombos hat er auch einen Gegner gehabt, der eine Challenger-Legende ist, wo ich mir auch etwas überrascht festgestellt habe, dass er, glaube ich, erst 33 Jahre alt ist, wo ich gedacht hätte, na, Norbert Gombos ist einer, der war mit mir schon auf der Tour, als ich angefangen habe, von 15 Jahren ungefähr, ja, und seitdem immer auf Challenger-Ebene eigentlich unterwegs war. Der ist dort durch die Quali gekommen, hat auch ein paar Verletzungen hinter sich gehabt und das ist natürlich ein sehr undankbarer Gegner, gegen den er dann sehr, sehr knapp eben auch verloren hat. Aber die Erstrundenbegegnung gegen Timofey Skatov, das 6-4, 6-2, was Per dort eben gewonnen hat, das war doch schon ein kleines Ausrufezeichen, fand ich, um zu zeigen, dass er eben vielleicht doch wieder auch in einer guten Verfassung ist und das vielleicht mit ihm dann doch auch wieder zu rechnen ist in den nächsten Monaten. Dass er natürlich jetzt über das knappe Ausscheiden gegen Norbert Gombos nicht zufrieden war, das war klar. Im Übrigen ein Match, das was unter Flutlicht stattfindet. Wir haben vorher über die Anlage geredet. Es gab auch Partien, die eben dann abends stattgefunden haben unter Flutlicht, was auf Challenger-Ebene ja auch nicht, sage ich mal, Business as usual ist. Und das ist natürlich etwas, was auch besonders war, eine besondere Atmosphäre kreiert hat. Es waren nicht allzu viele Leute da, muss man sagen, weil es eben so abgelegen ist. Aber vom Prinzip her natürlich ist es schon ein tolles Szenario gewesen.
Night Sessions wurden hinzugefügt zu diesem Turnier und insgesamt war es ja auch sehr, sehr gut besetzt. Also Benoit Paire waren mit dabei, Witko Priva war an 1 gesetzt. Witko Priva ist ins Finale gekommen, den hören wir gleich. Norbert Gombos ist dann in der nächsten Runde ausgeschieden gegen Witko Priva in 3 Sätzen. Wir haben noch ein paar andere Spieler, die dabei sind, unter anderem, und das ist ganz interessant, Dominik Stricker. Dominik Stricker hat letztes Jahr ziemlich um diese Zeit für einen richtigen Paukenschlag damals gesorgt, als er bei den US Open gegen Stefanos Tsitsipas in 5 Sätzen gewann, zwischendurch sogar noch ein Liedchen auf den Lippen hatte in der letzten Aufschlagpause oder in der letzten Pause vor seinem Aufschlag, als er dann das Match gewonnen hat, hatte dann allerdings eine ziemliche Verletzungspause. Und er ist jetzt wieder zurück und er ist wieder auf dem Weg. Er ist mit einem Protected Ranking dann auch bei den US Open dabei und du hattest ihn auch im Interview, das ist ein bisschen länger, 8-9 Minuten dauert das Interview und Dominik Stricker zu seiner Situation hört ihr jetzt hier.
Dann erstmal Glückwunsch. Das war eine ziemlich harte Angelegenheit, glaube ich, heute da draußen. Wie geht's dir denn? Du hast eine lange Pause gehabt. Wie ist die Verfassung aktuell?
Alles gut, wirklich. Körperlich topfit. Ich glaube auch fitter als zuvor. Und ich glaube, das hilft auch. Aber nein, wirklich auf dem Platz keine Beschwerden mehr. Und das ist natürlich das Hauptziel, das wir hatten. Und es ist toll, dass es jetzt wirklich so ist.
Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen kurz erzählen, wie die Zeit war. Weil ich glaube, ein halbes Jahr, es ging glaube ich um Rücken, oder? Wie lief die Zeit bei dir?
Ja, schwierige Zeit natürlich. Wir wussten am Anfang nicht, wie schlimm das es wirklich ist, dass es sich dann so lange gezogen hat. Ja, hätten wir alle nicht gedacht, aber ja, war natürlich am Anfang zuerst mal die Schmerzen in den Griff bekommen und danach den ganzen Muskelaufbau vom Rücken, damit alles besser wird und dann natürlich wieder langsamer tennisspezifisch und dann mit Tennis und dann hast du immer wieder Rückschritte, weil du zu viel machst und das hat dann einfach Zeit gebraucht, bis wir dann mal an einem Punkt waren, wo alles schmerzfrei war und dann kam ich auch schon bald wieder zurück auf die Tour.
Klar, schmerzfrei ist wichtig, aber wie hast du auch die Zeit verbracht? Ich glaube, du bist auch jemand, der immer gerne spielt, der nicht so jetzt unbedingt nur um Krafttraining und so weiter geht, sondern du bist ja gerne auch mit dem Ball unterwegs. Wie sehr hat das gefehlt und wie hast du vielleicht das auch kompensiert in dieser Zeit, dass du nicht richtig was machen konntest vielleicht?
Hat natürlich extrem gefehlt. Ja. Ich glaube, wenn dir jemand das wegnimmt, was du über x Jahre immer liegen gern gemacht hast, fehlt dir das extrem. Und da natürlich irgendwie versucht, irgendwo immer spielerische Sachen einzubauen. Mit der Zeit gegen Ende konnte ich dann auch wieder Golf spielen. Mhm. Ich glaube, das hat mir auch sehr geholfen, dass ich da den Kopf ein bisschen lüften konnte, weil wenn du nonchalant immer dran bist, wird es streng und du suchst halt immer wieder irgendwelche Wege, um den Kopf zu lüften.
Dann ging es jetzt wieder zurück auf die Tour, Rasen angefangen mit Surbiton, dann kamen die Heimturniere auch im Start und Zug. Ich glaube, in erster Linie wahrscheinlich erstmal wieder froh, zurück zu sein, aber wie ist es dir am Anfang auch begangen, wieder so ein bisschen Rhythmus zu bekommen, hat wahrscheinlich ein bisschen gedauert.
Ja, sicher, das ist natürlich ganz schwierig, jetzt wieder diesen Rhythmus zu finden wie zuvor, aber ich glaube, ja, wie du gesagt hast, das Schönste ist einfach wieder da zu sein, einfach wieder was zu machen, was ich über die Monate vermisst habe. Und deswegen habe ich auch keine Angst, dass das Level irgendwann wieder zurückkommen wird. Ich glaube, es ist einfach eine Frage vom Selbstvertrauen. Und genau deswegen bin so Matche wie heute extrem gut. Ich glaube, in Zug hatte ich ein bestes Beispiel, wo es auf die andere Seite gegangen ist. Und deswegen ist es wirklich ja, toll, jetzt heute so ein Match zu gewinnen.
Auch Liga gespielt. Welche Rolle spielt das? Also für manche ist das ja auch so eine Möglichkeit, den Spielrhythmus zu bekommen, Selbstvertrauen zu tanken. Wie war das bei dir?
Ja, genau. War eigentlich auch genau für das, ein bisschen mehr Liga zu spielen, ein bisschen Matches zu haben. Ist natürlich toll, dass wir noch Schweizer Meister wurden, schlussendlich. Und ja, ist halt auch sowas, was dir Vertrauen gibt. Und dann, ja, es ist toll, so ein paar Matches zu haben mit guten Kollegen.
Jetzt stehen bald die US Open an. Letztes Jahr ja fantastisches Turnier gespielt. Auf der anderen Seite bedeutet es heute oder heuer auch Punkte zu verteidigen. Wie gehst du mit der Situation um? Ist das jetzt auch so ein bisschen Druck, der jetzt irgendwie sich aufbaut für dich?
Ich glaube, ich weiß, wenn ich meine Sachen mache, werde ich die Punkte irgendwo wiederholen. Dass es vielleicht jetzt nicht gerade die Woche von den US Open ist, ja, werden wir sehen. Wer weiß, es kann noch so viel passieren bis dahin. Ich habe noch 2 Wochen Turniere vorher und deswegen, ja, ich bin eigentlich überzeugt, dass ich die Punkte irgendwo holen werde. Vielleicht auch Ende Jahr. Ja, aber ich glaube, wenn ich meine Sachen weitermache, werde ich das Level schnell wieder erreichen und so die Punkte sicher irgendwo holen.
Zum ersten Mal hier? Ja? Wie sind die Eindrücke?
Ja, mega schön. Ich finde es mega toll hier mit dem Hotel direkt auf der Anlage. Die Plätze sind extrem langsam, aber ist auch extrem neu. Alles hier ist natürlich toll, ein riesen Gym. Das Essen ist top. Also wirklich, man muss eigentlich gar nicht groß irgendwo hin, um alles zu haben.
Das heißt, du wirst uns auch den Großteil wahrscheinlich der Zeit hier auch bringen, hier auf der Anlage verbringen, nicht mal irgendwie in die Stadt rausgehen oder so. Wird sich eher hier abspielen.
Ja, ich glaube schon. Jetzt im Moment sicher, vielleicht nach dem Turnier, wenn du verlierst am Abend oder so, aber ich gehe dann auch direkt weiter auf Amerika, wenn ich verloren habe. Deswegen glaube ich, bleibt da gar nicht so viel Zeit, aber vielleicht mal auch einen Abend in die Stadt gehen oder so, das will ich sicher auch machen.
Aber ist jetzt, wie gesagt, wahrscheinlich so der Einstieg in die Hubblatt-Saison, oder? Das ist jetzt hier der Aufbau, das jetzt hier zu finden.
Genau, ja, ist genau diese Woche ist Vorbereitung und dann Winston-Salem, dass ich spielen werde und dann hier so.
Großes anderes Sportereignis gerade zu Ende gegangen, Olympische Spiele. Ich denke, du bist ja großer Sportfan, wahrscheinlich auch mal geschaut, oder? Was waren so die Highlights, die dir vielleicht da im Gedächtnis geblieben sind?
Ganz viele. Wir haben natürlich bei der Schweiz eine Goldmedaille geholt. Das ist natürlich auch toll. Beachvolleyball habe ich sehr oft geschaut. Das ist ein super Sportfan und auch ein paar kenne. Golf habe ich natürlich geschaut, war auch eine Riesenwende. Und dann einfach so ein bisschen, was gerade kommt. Leichtathletik ist natürlich immer spannend und so ein bisschen alles durchgezeppt.
Jetzt seid ihr im Tennis Schweizer Meister geworden. Ich glaube, du bist auch Young Boys Bern Fan, wenn ich das richtig habe. Die sind, glaube ich, auch Meister geworden. Ist, glaube ich, auch ein Highlight wahrscheinlich gewesen. Ich glaube, der Didi Kindelmann ist, glaube ich, Bayern Fan. Ja. Kann es sein, dass jetzt so ein bisschen Champions League da drauf aufgehofft wird?
Ja, hoffen extrem darauf. Didi hat natürlich schon ein paar Sprüche gemacht, weil wir in der Quali gegen Galatasaray spielen. Er hat natürlich gesagt, keine Chance. Aber ja, wir werden sehen. Das ist natürlich ein schwieriges Los. Sie spielen bis jetzt dieses Jahr leider noch nicht so gut, aber wird schon noch kommen.
Ihr habt ja, wenn ich das jetzt auch ein bisschen heute wieder beobachtet, ihr habt ja so ein, ja, manchmal finde ich immer so ein bisschen strenges Verhältnis. Wir haben uns in Prag auch schon mal unterhalten darüber und du hast gesagt, ja, das ist irgendwie so normal, das gehört irgendwie mit dazu. Wie sehr hatte das vielleicht jetzt auch geholfen in dieser Situation, wo du jetzt vom Platz jetzt oder auf dem Platz jetzt nicht spielen konntest? Welche Rolle hat er gespielt?
Ja, eine Riesenrolle. Man ist natürlich ist selber extrem immer im Match drin und das ist natürlich extrem schön zu sehen, auch für mich, aber wir haben auch so eine super Zeit neben dem Platz, wir haben so viel Spaß zusammen, spielen extrem gerne Karten oder Würfen zusammen und das ist auch toll, dass wir wirklich die Arbeit und und die Freizeit wie trennen können.
Was würdest du sagen, fehlt jetzt noch, um zu dem Niveau zu kommen, wo du jetzt vielleicht vor einem Jahr warst?
glaube eigentlich nur das Selbstvertrauen, aber ich glaube auch das kommt mit der Zeit, schon nur im Training, wenn du merkst, es läuft gut und da jetzt so Matches wie heute gewinnen tut gut. Ja, man muss das natürlich dann auch immer richtig einordnen, dass vielleicht ab und zu noch nicht alles klappt, das ist völlig normal, weil dann natürlich bei so Situationen wie Breakdown hast du einfach so eine lange Zeit nicht mehr gehabt und dass du dann genau gleich cool und locker bleibst wie zuvor, ist nicht selbstverständlich und das braucht einfach Zeit.
Ich glaube, du bist auch jemand, der die große Bühne mag, große Turniere spielt, wie du eben auch bei den US Open ja schon bewiesen hast. Wie ist es dann auch, auf solchen Turnieren dann wieder zu spielen? Ist es dann manchmal ein bisschen schwierig, wenn man dann jetzt hier auf so einem Court 12 spielt, sag ich mal, wo jetzt nicht viele Zuschauer sind oder irgendwas? Ja, fällt es irgendwie schwer oder sagst du, gut, da muss man durch?
Ja, ist natürlich nicht leicht, wenn du vor allem gerade von so großen Events kommst, aber jetzt im Moment bin ich einfach froh um jeden Match. Also ist mir eigentlich im Moment auch egal wo, egal gegen wen und deswegen ja, genieße ich es auch heute da zu spielen, natürlich mit diesem Wetter ist eher super und deswegen, klar, freut man sich immer auf die großen Bühnen, aber ja, im Moment ist auch völlig, völlig gut hier zu spielen.
Super.
Danke.
Dann sage ich erstmal schon mal vielen Dank.
Freut mich zu hören, dass er immer noch mit Dieter Kindelmann unterwegs ist, weil da hatte ich dann zwischendurch gedacht, ja, vielleicht haben sie dann gesagt, okay, das dauert jetzt zu lange. Didi, du kannst dir jemand anderen suchen, den du trainieren möchtest, aber Dominik Stricker immer noch dabei und gegen Marc Layal hat er dann in der zweiten Runde auch gewonnen und ist im Viertelfinale dann Marc-Andrea Hüßler unterlegen gewesen.
Ja, schön, dass er wieder da ist, muss man sagen. Das war ja ein halbes Jahr Pause, das er da hinter sich hatte, waren Verletzungen vor allem am unteren Rücken, womit er da zu kämpfen hatte und hat dann während der Rasensaison eben sein Comeback gegeben, war also quasi sein erster Auftritt auch auf Hartplatz und ich denke, war für ihn ein ganz guter Einstieg. Dieter Kindelmann war da, genau, der war auch vor Ort, der war wie gewohnt, ich finde, der ihre Beziehung immer sehr interessant, finde ich, weil da ist manchmal auch immer so ein bisschen raffer Ton zwischen den beiden, aber das gehört irgendwie mit dazu und da gab es schon die ein oder andere Momente, wo dann der Coach dann ja schon regelrecht ausgeflippt ist auf der Tribüne, wenn da der Ballwechsel nicht ganz so geendet hat, wie er es sich vorgestellt hat, vor allem vielleicht auch nicht mit dem Schlag, mit dem er sich vorgestellt hat, seine Schützlings. Also der war da wieder voll dabei und Dominik hat es ja auch im Interview gesagt, hat auch einen wichtigen Beitrag geleistet während seiner Verletzung und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man jemanden an seiner Seite hat, der ihn dann in dieser Zeit eben auch begleitet, weil klar, für jeden Tennisprofi, für jeden Sportler ist so eine Verletzungspause immer was ganz, ganz Schlimmes, weil man eben nicht das ausüben kann, was man eben tatsächlich möchte und vielleicht auch immer ein bisschen die Angst mitschwirbt, ja, wann geht's weiter, wie geht's weiter, komme ich wieder in Form und so weiter. Ich glaube, da hat ihm das Turnier da in Polen ganz gut getan und er war auch entspannt. Wir haben im Interview auch darüber gesprochen, über die Drucksituation. Du hast die US Open letztes Jahr angesprochen. Da liegen ja auch einige Punkte auf dem Weg hier, die da jetzt hier zuerst zu verteidigen gilt. Aber ich glaube, er ist sich sehr bewusst, dass er eben das auch dann an anderer Stelle auch wieder gut machen kann. Und wir drücken ihm natürlich die Daumen im Duell gegen Marc-Andrea Hüßler, gegen einen Buddy, gegen einen Landsmann, gegen auch einen Freund auf der Tour verloren. Aber ich glaube, mit doch wieder Rückenwind und ersten guten Erfahrungen dann jetzt nach Nordamerika.
Also Dominik Stricker, von dem hält man ja auch in der Schweiz eine ganze Menge und erhofft sich auch eine ganze Menge. Und jetzt sehen wir mal, wie es um seine Form bestellt ist in den nächsten Wochen und Monaten. Wir haben über ihn gerade gesprochen, Marc-Andrea Hüßler, der war auch hier noch mit dabei, der hat das Turnier gewonnen. Den hören wir gleich, wir müssen allerdings so ein bisschen in der Reihenfolge bleiben. Den nächsten, den wir hören, das ist Antoine Escoffier, ein Franzose. Der hatte in der ersten Runde gegen seinen Landsmann Robin Bertrand gewonnen und stand dann einem Interview zur Verfügung mit Florian und das Interview mit Antoine Escoffier, das hört ihr hier.
First of all, congratulations. Big fight out there against the compatriots. Is it your first time here? And can you tell us a bit about the conditions here on the court?
It's the first time here, yeah. Actually, it's tough to say much because I arrived yesterday from Germany. Team matches, yeah. Bundesliga. So I didn't practice too much. I didn't spend so much time on the court for practice. But what I can say is that the facility is great. For the player, it's it's great to be there. Quota 5 minutes from the room, walking distance, restaurant there, swimming pool, good weather. I would say it's a perfect condition to compete. Yeah.
Talking about Bundesliga, I think you played for Berlin, right?
Don't talk about it.
how was the experience?
It was a great experience. My team is a great team. It was my first time there, so it was great to meet them all. Unfortunately, on the last day, you probably heard about it, no? No? That's why I wanted to say don't talk about it.
Not sure.
Because we made a mistake on the paper, so we get to walk over 9-0 loss.
Okay, that
on
was
the last
reason.
Match, so okay. It was a bit tough for everyone there, but we stay in the league. Before the last match, we were number 3, so I don't know how much we finished, but probably 5 or... But we stay in the league, which was the main goal of the team, so it was a great season. I didn't play so much, only three matches there, but it was a great experience, great team. Always great to play in Bundesliga.
Can you maybe tell us a bit about what makes this competition so special for you?
It's like all the team match. It's like completely different. It's a team, especially Bundesliga, because there's like 9 matches, which in France we have only 6. Italy, I would say 6 also. So there's more player, more matches, more. The team is bigger, so it's great. You know, we spend a lot of time on tour, just ourselves, or if we are lucky, like me with my wife and coach. But not for everybody. So it's great to spend some time with good guys around cheering for us. I'm cheering for them as well. So it's a completely different experience than single match on the tour, but it's great. It's a great pause for us.
You mentioned your wife and also your coach, is it correct? What about your practice situation? Where are you based?
I live in Aix-en-Provence, in south of France. I practice there when I'm there, but I'm not there a lot. So I'm mostly traveling almost all week with my wife, like I said. She's my mental coach, actually, not tennis coach. I don't have tennis coach. I would say it's me.
Okay.
But that's my situation at the moment.
And it seems to work out pretty well for you. You played in Spain, back-to-back finals, won your first challenger title. Yeah, how was it there?
It was great. It was great. I mean, I had a few opportunities to win some titles. One final last year, maybe 8 semifinals. 12 quarterfinals, so it was great to finally get my first title. I thought I deserved it, but you know, sometimes it takes time, and I had to wait 32 years old to get my first one, which is better than never, of course. So it was a great time there.
And would you agree that you're currently playing your best tennis ever, maybe?
I don't know about my best tennis ever. But what I can say is that I'm probably the best version of myself.
Okay. Yeah,
that's what I can say. This is for sure.
And is it maybe also the mental part which is important for you to win then also the important finals?
Yeah, it's mainly mental, I would say. So yeah, that's why I base most of my coaching condition on this, and you know, for me it's like it's the start of everything. So yeah, that's what I can say.
So what can we still expect from you here and maybe for the rest of the season?
Just to keep on doing my best and be happy.
Okay.
Yeah.
And is there any, maybe a final one, when you're here, you said you travel a lot and maybe I think you travel together a lot of times. So how do you spend also your time off the court? Any hobbies or do you visit cities or does it look like?
When tournaments are near the sea, I like to go fishing.
Okay.
Which I did a bit this summer. We like to spend time. There's a lot of French guys here, so we're spending time together. And it's just her and me. It's like watching movie, going sometime to see, visit nice places, and I mean, just being together is already lucky situation. So, yeah.
Okay, perfect. Thanks a lot. Enjoy your time. And yeah, best of luck for the rest of the week.
Thank you very much.
Thank you.
Thank you.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut, Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Escoffier, ich gebe es offen zu, dass ich ihn noch nicht häufig spielen sehen habe. Ich glaube, ich habe ihn einmal oder zweimal spielen sehen. Er ist jetzt auch bei der Qualifikation bei den US Open dabei, weil er gerade so reingerutscht ist mit seiner Weltranglistenplatzierung von ungefähr 216. War schon deutlich höher, hat auch Hauptfeld in Paris gespielt. Ja, und mit 32 Jahren will er es dann jetzt doch nochmal versuchen.
Ja, und deshalb fand ich die Geschichte auch so interessant und habe ihn mir nach seinem Erstrundenmatch dann eben auch zum Interview gekrallt, nämlich weil er in den letzten Wochen eigentlich sehr gute Form bewiesen hat. Er hat nämlich bei diesen vorher schon zwei angesprochenen Hartplatzturnieren in Spanien beide Finals erreicht, nämlich in Pozoblanco und in Segovia. Und in Segovia bei dem Turnier El Espinar hat er tatsächlich endlich, muss man sagen, seinen ersten Challenger-Titel feiern können. Und das ist schon besonders, finde ich, denn er hat, glaube ich, 15 ITF-Turniere gewonnen, aber noch nie einen Challenger-Titel. Im Übrigen alle Turniersieger auch auf Hartplatz, was auch schon für sich spricht, was hier, glaube ich, der absolute Lieblingsbelag ist. Und deshalb fand ich das ganz interessant, weil er einfach eine gute Form hat. Und du hast gesagt, mit 32 Jahren ist er jetzt nicht mehr der Jüngste, aber er gehört eben dann auch zu diesen Spielern, die anscheinend jetzt das beste Tennis abrufen können, ist dann mit seiner Frau eben auch unterwegs, die dort als Mentalcoach agiert. Und ja, bin gespannt, wie es da weitergeht. Für ihn ist es natürlich eine tolle Sache, dass er jetzt in die Grand Slam Quali dann auch mit reingekommen ist. Er war ja schon mal unter den Top 150, aber viel weiter ist es noch nicht gegangen. Also bleibt jetzt abzuwarten, ob dann vielleicht noch der Durchbruch kommt, gerade bei diesen ITF-Turnieren, wo er eben dann auch auf Hartplätzen gut gespielt hat. Das muss er jetzt dann eben auf Challenger-Ebene weiter beweisen und dann kann es vielleicht auch nochmal ein bisschen weitergehen und vielleicht Top 120, vielleicht sogar noch die Top 100 knacken.
Antoine Escoffier hat auch letzte oder diese Saison in der zweiten Bundesliga gespielt, das habt ihr ja auch gehört. Für den Tennisclub SCC Berlin hat er gespielt, 3 Matches im Einzel, 1-2 hat er dort gespielt, 1-1 im Doppel, und er hat davon erzählt, dass dem Tennisclub etwas Blödes passiert ist, blöde Geschichte, haben gegen den Kölner THC, ich glaube, nochmal falsche Mannschaftsaufstellung gebracht und haben dann mit 0-9 und 0-18 verloren, haben trotzdem die Liga gehalten, und Escoffier war der Spitzenspieler. Dahinter waren Leute wie unter anderem Daniel Masur dann auch in dem Team in Berlin. Wer letzte Saison auch oder diese Saison auch Bundesliga gespielt hat, das ist Witko Priva gewesen. Der hat für Aachen gespielt, für Kurhaus Aachen, für Lamberts Kurhaus Aachen. Und auch der war im Interview. Der hat nämlich hier bei diesem Turnier das Finale erreicht. Und das durch einen Halbfinalsieg gegen Hasim Nau, gegen den Syrer, und vorher im Viertelfinale gegen Norbert Gombosch. Und das Interview mit Witko Priva, das hört ihr hier.
Yeah, so first of all, congrats. Big fight out there. Is it your first time here?
Yes.
What are your impressions about the facility and maybe about the conditions on court?
I mean, the conditions on court, pretty good facility, the same way. I like if I can stay in the club, in the area, because yeah, the hotel is here, the walking distance. So that's pretty cool. I can stay in the room, I can relax. And yeah, the conditions on the court are also pretty great. I mean, we are playing the night sessions, the lights are perfect. And we are not used to it, to play night sessions, but it's fine.
Mm-hmm. You just arrived from Germany, you're playing league tennis, Tennis Bundesliga. We're one of the four teams who had the chance to win the competition in the end. How was the experience?
I mean, tough, because this year was pretty close. We were about to go for a title. I mean, yeah, we had a lot of matches we should won. I had one match where I had some match points I didn't make it. So yeah, it's pretty pity. we were not happy about the third place at the end because we knew we can do better. But actually, in general, it was pretty good season.
What does this tennis Bundesliga and this competition in general mean to you?
I mean, what means to me? I mean, of course, the players are playing the Bundesliga and obvious reasons. But actually, for me, the good thing that you have matches, even if it's just Bundesliga, then the confidence goes up. Or even if you lose, doesn't matter because you're playing with pretty good players. For me, I was playing on position one or two, so always played with very strong guy. And yeah, at the end, after the matches in Germany, I came here and I'm playing final. So this is pretty good. Also, the last year after the Bundesliga, I did pretty good tournament. So this, I guess, helping me.
When you think back of first 6 months of the season, what were your highlights? Probably qualifying for the Grand Slams.
Of course, qualifying for the Grand Slams, playing Djokovic on center court. This is the biggest goal I think what I could ever achieved in my life, in my tennis career till now. And yeah, obviously when I qualified for both Grand Slams in Australia and in Wimbledon, that was pretty cool. But also, I played very. So many Masters tournament or ATP tournaments where I had a couple of good matches, but I didn't manage to go through. But was pretty good experience first half year.
And finally, about tomorrow, Marc Andrea, I think you only played once before. What do you expect from the final?
Very tough match. We played once, but was on carpet in Germany, indoors. So I think this I will not count. But yeah, we practiced many times on the tour. We saw each other from Futures on the tour, and of course, like, he's a pretty good player. He won ATP tournament. Huge serve, lefty. It's gonna be very, very tough. And I will try to do my best because yeah, what I can do in the final, just to do my best.
Perfect, thanks a lot. Have
Thank
a good
you.
Rest and see you tomorrow.
Thank you.
Cheers.
Kopriva, kampfeslustig, was die Bundesliga angeht. Er sagt, dritter Platz hätte nicht sein müssen.
Ja, war ganz interessant, weil Kurhaus Lamberts Aachen war ja der Verein aus den Quartetts, die am letzten Spieltag um die Meisterschaft gekämpft haben, die aber die wenigsten erfolgreichen Aussichten eigentlich hatten, aufgrund der schlechteren Matchbilanz. Trotzdem, aber ja, du hast es gesagt, eben deshalb hat man sich aber schon noch Chancen anscheinend ausgerechnet, und es zeigt wieder, dass die Jungs da eben auch den Titel am Ende einer Bundesliga-Saison doch wertschätzen können. Und alles dafür tun, dann eben hier auch diesen Titel dann zu erringen. Also da hat er sich schon enttäuscht gezeigt, dass es am Ende nicht ganz gereicht hat. Ich weiß nicht, ob sie sich immer über die ganze Tabellenkonstellation so immer ganz bewusst sind. Wir haben ja auch viel rechnen müssen, ja, um festzustellen, wer da überhaupt am Ende wann Meister werden könnte. Am Ende war Große Seloa einfach zu stark, hat dann auch nichts mehr zugelassen. Das haben wir dann auch ja in den letzten Podcasts ja auch thematisiert. Ja, nichtsdestotrotz, glaube ich, war es eine tolle Bundesliga-Saison für ihn. Und auch bei ihm gilt ähnlich wie Escovier, der ist auch in richtig guter Form. Er hat eigentlich bisher alle seine Turniersiege auf Sand gefeiert. Und jetzt als Top-Gesetzter dann eben in so ein Hartplatz-Event reinzugehen, das war dann auch mal, glaube ich, eine Erfahrung, die er bisher wahrscheinlich noch nicht so oft hatte. Und ist im Endeffekt eigentlich auch ganz gut gelaufen. Ich finde, Kopriva hat ein interessantes Spiel. Er hat vor allem bei der Vorhand sehr flach die Bälle, wie er sie spielt. Man hat manchmal immer so den Anschein, als würde der irgendwie im Netz landen, aber irgendwie geht er trotzdem noch drüber. Also hat er auch eine interessante Technik, wie er diese Bälle schlägt. Wenn ihr den mal anschaut im Fernsehen oder eben auf Livestreams, findet das ganz interessant zu beobachten. Im Halbfinale gegen Hasem Naf gespielt. Das war so ein Match, was in der Night Session stattgefunden hat. Da war es sehr ausgeglichen. Du hast schon gesagt, vorher Norbert Gombos auch geschlagen. Auch da musste über drei Sätze gehen. Da war dann am Ende ein bisschen die Luft raus im Finale. Obwohl das Finale vom Ergebnis her immer so ein bisschen glatt aussah gegen Marc-Andrea Hüßler. Da waren einige Bälle dabei. Das hätte auch mal dann zu einem Umschwung und vielleicht zu einem Moment Momentumwechsel hätte führen können. Dementsprechend ist das Ergebnis vielleicht ein bisschen glatter, als es das Match am Ende tatsächlich war. Aber als Runner-up sich aus diesem Hardcourt-Turnier dann auch Richtung Amerika zu verabschieden, ist ja ein guter Abschluss, glaube ich, für Kopriva.
Und jetzt müssen wir natürlich noch über den Sieger sprechen. Das ist Marc-Andrea Hüßler. Marc-Andrea Hüßler, kleine Seitenstatistik. Er ist der letzte Linkshänder, der gegen Alexander Zverev gewinnen konnte. Das war letztes Jahr im Februar in Trier beim Davis Cup. Und er hat dieses Turnier gewonnen. Er stand schon deutlich weiter höher in der Weltrangliste und versucht sich jetzt wieder ranzukämpfen. Das Interview mit Marc-Andrea Hüßler nach dessen Finalsieg, das hört ihr hier.
Glückwunsch. War so ein Finale, wo ich sagen würde, das Scoreboard, das Ergebnis am Ende sah vielleicht ein bisschen leichter aus, als das Match tatsächlich war. Würdest du das ähnlich sehen?
Ja, sicher, ja. Ich meine, ich weiß, Vitor spielt auf sehr hohem Niveau und ich meine, 6-1, 6-4 hört sich sehr glatt an. Ich meine, erster Satz war auch ziemlich einseitig, aber ich meine, es war trotzdem eng. Wenn ich weiß, wenn ich keinen Break mache im zweiten, dann kann es jederzeit wieder in die andere Richtung gehen. Zum Glück konnte ich dann auch eins machen, aber ja, ich fand, er hat ein bisschen ein besseres Spiel gefunden, hat mir doch auch einige Aufgaben gestellt. Und ich meine, bis zum Schluss war es eng. Ich meine, natürlich kann ich vielleicht auch bei 5-3, wenn ich perfekt spiele, schon zumachen. Aber das letzte Aufschlagspiel natürlich war ein bisschen speziell. Ist mir in dem Sinn noch nie so vorgekommen, so extrem auf diese Art und Weise. Aber ich meine, ja, es war schon nach Nerven im Spiel, einfach zu wissen, dass halt, also eigentlich am Anfang, sage ich mal, nicht keine Nerven im Spiel, also ein bisschen, aber nach dem ersten Doppelfehler war wie so, ja, der zweite hat angefangen zu überlegen und dann ging es echt erst los.
Ja.
Oder, aber ich meine, bin mich sehr glücklich, dass ich dort noch durchgekommen bin und ja, gibt mir natürlich viel Selbstvertrauen.
Weil Aufschlag hat ja sonst eigentlich, kann man sagen, fast perfekt funktioniert. Ich habe jetzt nicht ganz die Statistik drin, aber die war bestimmt irgendwo im hohen 80er, 90er Prozentbereich bei den ersten Aufschlägen.
Ich glaube schon. Ich meine, ich finde, ich habe sehr gut variiert, auch im ersten, weil er trainiert eigentlich ganz gut. Aber ich konnte auch mit dem zweiten Aufschlag ihn zu Fehler zwingen, indem ich ein bisschen variiere, auch mit dem Tempo. Vorhand, Rückhand, alles ein bisschen einmischen. Ich meine, das ist natürlich mühsam für ihn, wenn er noch nicht im Spiel drin ist. Ist der erste Satz schon weg. Im zweiten, meistens gewöhnen sich die Spieler ein bisschen mehr dran, Bälle wurden auch langsamer. Aber ja, es bleibt immer gefährlich und ich meine, plus ja, muss ich auch Break blabbern noch. In Not. Also zwei eigentlich, noch Passierbälle. Ich meine, wenn die draußen sind, ist dann wieder. Ja, dann geht es weiter, das Match. Ich meine, ich finde es trotzdem sehr zuversichtlich, aber ich meine, am Plus geht es noch weiter.
Der letzte Titel liegt schon ein bisschen her. Wie gut tut das dann auch, mal wieder eine Woche mit so einem Pokal in der Hand zu beenden?
Ja, es war schon wahrscheinlich auch deswegen die Nerven nochmal so richtig im Spiel kamen, weil Finale spielen ist immer ein bisschen speziell. Weil man weiß auch nicht in seiner Karriere, wie oft man noch im Finale sein wird von einem Turnier, weiß man wirklich nie. Ich meine, das war natürlich sehr gut. Ich hatte es nicht erwartet, Anfangswoche. Aber ja, natürlich. Ich meine, ich finde, ich habe das Niveau, zum solchen Turnier gewinnen, auch auf höheren Turnieren noch zu spielen. Vor einem Jahr hatte ich noch zum Match serviert gegen Huka zum US Open. Also ich weiß, ich kann super Tennis spielen. Also geht es jetzt einfach mal weiter und das ist mal ein guter Start wieder.
War das jetzt so eine perfekte Vorbereitung für einen Grand Slam dann?
Das wissen wir dann in
drei Wochen. Okay.
Nee, aber ja, perfekt sicher nicht, wenn man einfach kurzfristig ankommt. Gleichzeitig die Punkte, die man diese Woche gemacht hat, die tun natürlich auch gut. Und schlussendlich war es auch Haarplatz. Und wenn ich jetzt mit Selbstvertrauen dorthin gehen kann, dann kann das schon auch echt gut helfen, sage ich jetzt mal.
Wie sieht dann die nächsten Stunden aus jetzt?
Gute Frage. Also ich fliege morgen um 12:30 und war schon nach New York. Bis dann, ja, sicher ein bisschen Recovery. Weiß nicht, was für Uhrzeit es ist. Wollte eigentlich mal nach Warschau sehen, vielleicht dort essen gehen. Vielleicht auch nicht, vielleicht wieder hier im Restaurant wie die ganze Woche. Und dann morgen geht es nach New York. Glaube ich, nur einen 1,5-Stunden-Flug und dann ankommen und dann wieder vorbereiten.
Super, dann sagen wir erstmal viel Erfolg. Dankeschön. Danke.
Ich mag ja Marc-Andrea Hüßlers Spiel sehr gerne und deswegen fand ich es etwas schade, dass er so ein bisschen abgerutscht ist in der Weltrangliste. Er versucht es jetzt wieder und nach oben weiterzukommen, aber so ein Turniersieg, der wird auf jeden Fall helfen.
Hilft auf jeden Fall, hilft punktetechnisch, hilft Selbstvertrauen technisch. Er war alleine in Polen. Sein Coach war schon in den USA, hat im Endeffekt schon auf ihn gewartet. Und das war ähnlich wie bei Dominik Stricker, so eine Zwischenstation, sag ich mal, ne, wo die eigentlich mit nicht so viel Erwartung in dieses Turnier reingegangen ist. Er sagt, okay, spiele ich mal und wenn ich dann am Mittwoch ausscheide, dann fliege ich dann nach New York, so ungefähr. Dass es dann bis zum Samstag gelaufen ist, war dann, glaube ich, eine positive Überraschung. Hat dort wie alle anderen oder die meisten Spieler, sage ich mal, in dieser Blase gelebt während dieser Turnierwoche, nämlich auf der Anlage, weil man muss, wie gesagt, diese Anlage nicht verlassen. Alles ist fußläufig erreichbar. Und deshalb hat er am Ende auch gesagt, na, also vielleicht noch nach Warschau zu gehen, um vielleicht dann doch nochmal zu essen. Das wäre dann nochmal so ein gelungener Abschluss. Ob es am Ende geklappt hat, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war es tennistechnisch eine sehr erfolgreiche Woche. Und einer, der sich ja auch auf den schnellen Belegen wohlfühlt, hat ja mal auch unter anderem das Teppichturnier in Ismaning gewonnen gehabt. Die Bedingungen in Polen, die waren jetzt nicht so schnell.
Ja.
Aber man hat trotzdem gesehen, dass er natürlich mit seinem dominanten Serve im Endeffekt dann auch Ballwechsel diktieren kann. Und das hat er auch eindrucksvoll im Finale gezeigt. Und deshalb hat er auch am Ende, glaube ich, dieses Turnier verdient gewonnen. Und ja, jetzt wird sich's zeigen. Auch hier gilt wie immer, das Ganze weiter zu bestätigen. Aber es ist für ihn eine wichtige Geschichte, Selbstvertrauen. Erster Turniersieg seit 2022. Da hat er damals seinen einzigen ATP-Tour-Titel gewonnen, nämlich in Sofia in Bulgarien. Deshalb eine Woche immer mit einem Sieg zu beenden, ist sowieso immer sehr wichtig für Tennisspieler.
Kopriva, Peer und Hüßler sind schon in der ersten Runde ausgeschieden der Qualifikation. Das hat ihnen kein Glück gebracht, dieses Turnier.
Tja, was soll man machen?
Ja. Du bist noch weitergezogen nach dem Turnier in Kuserki nach Bielsko-Biala. Da war ein 15.000er Turnier und wer braucht Grand Slams, wenn er zu einem 15.000er ITF Turnier kann? Und da war nämlich unter anderem Martin Krumich an eins gesetzt. Martin Krumich, den wir auch in der Bundesliga diese Saison gesehen haben. Gewonnen hat das Turnier aber Alec Beckley aus Südafrika. Und der hat in der letzten Saison für den TEC Darmstadt in Hessen gespielt, in der Hessenliga. Und darüber sprechen jetzt Alec Beckley und Florian dann auch nochmal in diesem Interview. Und das hört ihr hier zum Abschluss.
Yeah, so first of all, congrats. It was a bit fight. I was a bit late, but what was the key to success in the end?
Yeah, I to be honest, I don't know. It's a big blur, but I just feel like I was serving consistent and I made my weapons count. My forehand, I made it count, and I was moving very well. I felt very comfortable and consistent on the backhand side as well. So I was really just moving well and. Yeah, I just felt good on court. I mean, it just flowed. I didn't think too much. I just played and tried to enjoy it as much as possible. Because a final is always, you have to enjoy it. So, and then it just came. My weapons were working. My forehand serve was solid. And everything came together. And I played league for 1 month. And it was full on clay. And it was tough matches. And I think that just made me solid in my whole game. Mm. And got my confidence on the surface to a good level, and I was a bit tight in the second round. I was match point down and I hit a winner and now I won the tournament, so tennis is just a crazy sport.
And you seem to have some special support here, right?
Is it your
girlfriend?
Gina, yes, she they live in Germany in mm-hmm. Frankfurt, and I met her on a tournament in Monastir. And we've been together now for about a year and 9 months. And
okay.
She's also on tour. She's about 300 WTA. And
uh-huh.
So both of us, we're just grinding it here on tour. But they came to come support. She's also playing a tournament nearby. So mm-hmm. she came to warm me up as well this morning and support. So that was really great. And it was good to have them. Yeah. And Magdalena basically helped me also in the league, also coached me for a week. And she was really great, so she's been awesome as well. Her mom's really, really, really great. I mean, she played Fed Cup for Polska for a long time, so mm-hmm. she's really experienced, so it was great.
And she helped you in the league here in Poland? Or
Yes.
You also played Polish league,
yes.
Right?
One of the coaches, Maya's coach,
mm-hmm.
Watched me play in Sharm el-Sheikh. And
oh, okay.
She mm-hmm. knew him and they spoke and then they said maybe I can play league for them. And I I had only one weekend open to come play league because there were some South African tournaments in German league I sit for. Mm-hmm. And I played league for them, and that's how I met them and okay. came to the team, and so that's really great. So yeah.
And winning a tournament on clay must be something special for you,
yeah,
right?
Yeah, I mean, coming from South Africa, I don't think many people thought that because we don't have clay courts.
Yeah, exactly.
So yeah, it was something special. This week I'll for sure remember. I love the surface. It's my favorite surface. It's an art, more like an art, you know. It's surprising myself, but I mean, I knew I could do it, especially in the league. I figured I got something special on clay with that extra second of timing on the ball with the forehand, so I was happy with it.
How would you describe the tennis in South Africa right at the moment? Because there are not that many players as in the past. Yeah. There's Lloyd Harris, but it's a bit difficult, isn't it, right now?
Yeah. I mean, there's not many players. I think the federation, I think we got Lloyd Harris, Kevin Anderson stopped. Mm. We got Chris, Philip, they 300, top 400. We got some Devin Barden or Skolomots. We've got some players there also in the 600s, 700s, but we would hope for more juniors to come in. We would hope for bigger tournaments and more tournaments like this in South Africa so the juniors can see and experience what's being played so they can know what's going on. The last 2 years, there's not been one tournament except the ones now in June. So that's a problem. I think we just need more international tournaments like this so they can see and learn and experience it. And I think that's it. I mean, I think we got a lot of talent and, but it's not easy coming from South Africa always. It's a far travel. Money is always, you know, difficult. But yeah, so I think that's why it's so tough coming out of that part of the area down south. But yeah, so I'd hope we have more tournaments so juniors can see and experience it more and get the picture of what it's all about.
And finally, what are your goals and how does your schedule look like for the next couple of weeks?
I will play some 25Ks on clay, one in Poznan now and then in Oldenzaal in Netherlands. Then I'll go one more tournament, not sure where, and then I will play Davis Cup in Cairo against... Where's Heidi Habib from again?
Lebanon.
Yeah, we play against Lebanon, yes.
Yeah, okay.
In Cairo, neutral ground. Okay. So I'll play that week and then let's see, we'll take it from there. Yeah.
Perfect. Thanks a lot.
Lag Bielsko Biala auf dem Rückweg von
bei mir tatsächlich, weil ich über die Tschechische Republik zurückgefahren bin und dementsprechend lag das dort. Also es war ein kleiner Umweg, der war machbar und dementsprechend hatte ich mir das schon vorgenommen, da vorbeizuschauen. Übrigens Diego de Duda Palomero und sein Bruder waren dort eben auch mit dabei. Sind dort im Halbfinale bzw. Viertelfinale auch ausgeschieden, also war auch deutsche Beteiligung dort. Und es war für mich auch ein bisschen verwirrend, weil dort eben dann auch die Unterstützung von Alec Beckley, was ich dann im Interview auch angesprochen habe, dann auf Deutsch teilweise geschehen ist. Zwar nicht gegenüber ihm, aber gegen den anderen Supporters, die dort mit auf der Tribüne waren, bis ich dann eben herausgekommen, dass eben seine Freundin Gina Feistel ist, die in Frankfurt ja lebt und die Tochter der ehemaligen polnischen Fed Cup-Spielerin Magdalena Feistel ist. Und die waren dort auch vor Ort und haben eben Alec Beckley angefeuert. Und dadurch wurde das natürlich eine ganz interessante Geschichte, die sich da ergeben hat. Und so ein ITF-Turnier nimmt man natürlich immer gerne mit.
Klar.
Das war in dem Fall auf Sand. Und ein Südafrikaner auf Sand, ja, ist ja auch was Besonderes. Und dass die auch noch am Ende auch noch das Turnier gewinnt, ist dann natürlich schon auch eine besondere Geschichte. So viele Südafrikaner haben wir ja nicht mehr auf der Tour. Und wenn die dann auch noch auf Sand gewinnen, das ist dann schon etwas Besonderes. Ich habe auch gelernt, er war der erste Champion tatsächlich seit Lloyd Harris wieder. Und zwar mit seinem Titel in Sharm el-Sheikh vor 2 Jahren, glaube ich. Das war nämlich sein zweiter ITF-Titel, den er gewonnen hat. Und zwischenzeitlich gab es gar keinen Sieger mehr, zumindest nicht auf Herrenebene. Und zeigt so ein bisschen die Durststrecke, die Südafrikaner gerade erleiden müssen und wo es doch so viel glorreiche Namen da in der Vergangenheit gab und auch große Turniere dort auch gab, die dort stattgefunden hatten.
Absolut, Sun City, Markus Zöcke damals gewonnen. Und Wayne Ferreira war gar kein so schlechter Sandplatzspieler damals. Raimo Onsins hat es eher dann auf dem, nee, Onsins war Brasilianer, wie hieß denn der nochmal, der Südafrikaner, ich komme gleich noch drauf. Aber das ist tatsächlich in Südafrika, ist wirklich wenig los im Moment im Tennis. Das überrascht. Ne? Wir hatten früher Aldridge Visser dann auch noch. Ich glaube, Visser war auch Danny
Kevin
Visser
Anderson.
War. Bitte, Kevin Anderson natürlich. Aldridge Visser war ein gutes Doppel, was wir hatten. Lloyd Harris natürlich, der war jetzt lange verletzt. Aber dass in Südafrika so gar nichts los ist im Moment. Markus Ondruska nicht. Reimer uns ist Markus Ondruska, der war zwischendurch auch noch. Der war gut auf Hartplätzen.
Ja, es gab mal dieses Challenger in Potchefstroom, glaube ich, sogar 2 Jahre. Aber ja, auch im Endeffekt nicht mehr ausgetragen worden. Also auch die Turnierlandschaft gibt es im Moment nicht her. Da ist im Moment gerade eben ja andere Sportarten interessanter. Und ist natürlich schade, weil doch mal, wir haben ein paar Namen aufgezählt, auch ein Kevin Curran, glaube ich, ist ja anfangs für Südafrika angetreten. Also da gab es ja schon einige große Namen. Und das muss quasi wieder auferlebt werden. Alec Beckley ist noch relativ jung, 23 Jahre alt. Also von dem kann noch was kommen. Der fühlt sich in Europa wohl. Du hast es gesagt, die Bundesliga gespielt. Der mag Sand als seinen Lieblingsbelag, bezeichnet er ihn sogar. Also da kann bestimmt auch noch ein bisschen was nach vorne gehen. Da bin ich mir sicher.
Wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten. Und wenn er den Durchbruch schafft, könnt ihr wieder sagen, you heard him here first. Das war es mit der neuen Ausgabe von der Challenger Corner. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky und auch gerne bei Threads. Und Florians Website tennistourtalk.com sollte auf jeden Fall in euren Bookmarks sein. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die möchte ich auch unterstützen, Philipp, Florian und Andreas, dann könnt ihr das tun über Steady und per PayPal, da diesen die Links in den Shownotes hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar. Weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de